Hallo und herzlich willkommen heute zur 196. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute habe ich die Freude, Janine Weinreich aus Bechtheim in Rheinhessen am Mikrofon zu begrüßen. Janine führt das Weingut Brüssel in zweiter Generation. Sie hat es mit innovativen Ideen und viel Leidenschaft zu einem echten Geheimtipp gemacht. Nach ihrer Ausbildung bei renommierten Winzern und Winzerinnen im In- und Ausland, unter anderem bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen, Sabine Moosbacher in der Pfalz und Birgit Braunstein in Burgenland, hat sie peu à peu seit 2007 immer mehr Verantwortung für das Familienweingut ihrer Eltern übernommen. 2019 war dann die finale Übergabe. Für Aufsehen haben in den vergangenen Jahren vor allem ihre Spätburgunder gesorgt. Sie sind ein bisschen wie Janine. Bei der Begegnung entlocken sie ein Lächeln. Sie wirken generös, entgegenkommend, freundlich und offen. Das sind Spätburgunder, die einem entgegenzurufen scheinen: Hab mich gern, ich möchte dir gefallen. Und das machen sie auf eine sehr charmante, authentische Art, ohne dabei aufdringlich zu sein oder gekünstelt zu wirken. Sie zeigen viel Frucht, sie haben eine schöne Balance und sie sind super, super trinkig. Janine legt großen Wert auf Handarbeit im Weinberg und setzt auf traditionelle Methoden wie Spontangärung und langes Hefelager. Aktuell befindet sie sich in der Umstellung zum Bioweingut. Wichtig ist ihr der direkte Kundenkontakt, weshalb sie das Gros ihrer Weine direkt ab Hof verkauft. Über all diese Dinge spreche ich im Podcast mit ihr. Also, freut euch auf eine weitere spannende Episode von Genuss im Bus. Freut euch auf Janine Weinreich vom Bechtheimer Weingut Brüssel und lasst euch mitnehmen. Taucht ein in die Gedanken, Emotionen und den Alltag einer jungen Winzerin auf ihrem Weg zu bemerkenswerten Weinen. Los geht's! Liebe Janine, herzlich willkommen hier bei mir heute im Podcast. Ich freue mich, dich dabei zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist ja in Bechtheim zu Hause. Das ist ja nun ein Ort, den man wahrscheinlich nicht als Nabel der Welt bezeichnen kann. Deswegen frage ich dich, sag doch unseren Hörerinnen und Hörern mal, wo ist Bechtheim?
Bechtheim liegt im südlichen Wonnegau, also südliches Rheinhessen genau genommen. Und wir sind zu Hause in der Nähe von Worms. Nebendran gibt es noch die Ortschaften Westhofen, Osthofen. Alzheim ist auch nicht weit. Also es sind sehr schöne kleine Gemeinden hier um uns rum.
Und wie würdest du die Menschen beschreiben von Bechtheim? Was sind das für Typen?
Das sind ganz bodenständige Typen. Also ja, natürlich, jeder hat so seine Eigenarten. Das ist aber überall zu finden. Manche halten einen auch ein bisschen für stur oder verbohrt. Aber das passt einfach auch hier in die Region rein. Und es ist auf jeden Fall sehr winzerlastig geprägt, das Dorf hier. Wir haben unheimlich viele Weingüter hier, was sehr schön ist. Und irgendwie hat jeder irgendwie im Ort was mit Wein zu tun.
Und die Stimmung ist eher gut?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch das große Glück, dass wir eine Gemeinschaft haben von ziemlich jungen, engagierten und zielstrebigen Winzern, die auch gerne betriebsübergreifend auch zusammenarbeiten und die sich gut vernetzen und man hilft sich gegenseitig. Das ist schon sehr schön. Das ist ein großer Vorteil.
Das klingt großartig. Und die Natur? Wie muss ich mir die vorstellen?
Leicht hügelig. Bechtheim ist von Klima her gesehen ähnlich auch wie in der Toskana. Also wir haben sehr heiße Sommer auch. Wir haben leider kaum Baumbestand hier. Von daher freuen wir uns über unsere leicht hügelige Struktur hier. Beschattung kriegen wir in Weinbergen eigentlich nur durch die eigenen Rebzeilen.
Okay. Und wie sieht es aus mit dem Tierbestand? Gibt's Vögel und Tarsen und Wild und so weiter?
Ja. Alles. Wir haben sehr viel Wildbestand sogar, also sehr viele Rehe in den Weinbergen. Die Hasenzahl hat stark zurückgelassen und auch die Kaninchenzahl wohl, hat mir gerade ein Jäger letzte Woche erzählt. Ansonsten haben wir auch sehr viele Greifvögel hier, also es ist eine kunterbunte Vielfalt.
Und der Wein ist auch kunterbunt oder hat er
ja
ein besonderes Profil?
Nein, also ich würde sagen, Bechtheim ist schon rein hessentypisch geprägt. Also hier ist ein buntes Portfolio an Rebsorten zu finden.
Okay, so habe ich mir es auch vorgestellt, muss ich sagen. Anders als zum Beispiel an der A, ne? Oder im Rheingau, wo ja ganz klar eine bestimmte Sorte dominiert, ist Rheinhessen ja tatsächlich ja kunterbunt.
Ja, das stimmt.
Janine, unter welchen Umständen bist du aufgewachsen? Das war auch vom Ort her, war das auch Bechtheim?
Ja, genau. Ich sag immer, ich bin in Gummistiefeln mit der Flasche groß geworden, also wie man sich das klassischerweise vorstellt, in einen Weinbaubetrieb hineingeboren worden. Und ja, damals, das war 1981, war es aber noch nicht selbstverständlich, dass wenn man als Winzermädchen zur Welt kommt, dann automatisch dann auch in den Betrieb mit einsteigt. Von daher war das eigentlich auch gar nicht so vorgesehen, beziehungsweise ja, wurden meine Eltern ja öfter auch darauf angesprochen, dass es ja so schade ist, wenn sie jetzt zwei Mädchen zur Welt gebracht haben, dass es dann keine Nachfolge gibt und so. Ja, und dann haben wir sie aber ziemlich überrascht irgendwann mal, so mit 16, 17, meine Schwester und ich, die ist 2 Jahre jünger, nachdem wir dann veröffentlicht hatten, dass wir dann doch starkes Interesse daran hätten, den Weinbauberuf zu erlernen.
Beide.
Ja, beide nacheinander. Ja, da kam dann ein großes A, oh, und habt ihr euch das gut überlegt? Aber im Endeffekt sind sie stolz und froh und ja, sehr happy, dass wir in deren Fußstapfen getreten sind, ja.
Klingt auch großartig. Hattest du keine anderen Träume als Teenagerin? Wolltest du nicht Stewardess oder sonst irgendwas werden?
Nee. Ganz bodenständig auch. Also die zweite Alternative wäre, glaube ich, gewesen, dass ich eine Bäckerausbildung gemacht hätte. Das hat mich immer schon interessiert. Allein diese Gerüche, das duftet immer so toll, ja, in den Bäckereien. Ja. Frisches Brot ist was Herrliches.
Ich habe es gerade in der Nase.
Ja, ich glaube, das hätte mir auch ganz gut gefallen.
Janine, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du sagst so in 2, 3 Sätzen, ja, was dir spontan dazu einfällt. Frankreich.
Oh, ja, wunderschöne Gegend. Die besten Urlaubskindheitserinnerungen daran. Tolle Weine, sehr guter Käse. Ja.
Ja, du hast das Stichwort genannt, das zweite, Käse.
Ja, Käse. Eine meiner größten Leidenschaften neben dem Wein. Ich bin dem Käse sehr verbunden. Hatte auch die große Freude, ein Praktikum in einer Schweizer Rohmilchkäserei absolvieren zu dürfen, was mich sehr geprägt hat. Und daraufhin habe ich über Jahre hinweg sogar Degustationen veranstaltet in Verbindung Käse und Wein. Ja.
Also du bist Käsefrau, nicht nur Weinfrau, ja, auch Käsefrau.
Genau. Ich bin ein Genussmensch.
Ja, genau. Karl May.
Ja, meine Schwester beziehungsweise mein Schwager, das Weingut Karl May in Osthofen, ja, hat meine Schwester reingeheiratet und ist mittlerweile dort im Betrieb mit tätig. Genau, ja. Liebe Verwandtschaft.
Als Kind hast du aber nicht Karl May gelesen.
Nee, aber mein Paps, der ist riesengroßer Karl-May-Fan und wir mussten als Kinder sogar die ganzen Namen immer auswendig lernen. Das war sonntags morgens die Hauptaufgabe. Da wurde dann abgefragt, wie heißt das Pferd von Winnetou, wie heißt Hachi Ale Foma mit ganzem Namen und diese Geschichten. Das mussten wir alles auswendig lernen. Ja,
da war ja das, was deine Schwester dann gemacht hat, quasi schon eher in die Wiege gelegt.
Ja, irgendwie so ein bisschen schicksalhaft, ne?
Ja. Geisenheim.
Großartige Schule beziehungsweise Universität oder ja, Campus. Perfekt zum Netzwerken. War nicht meine Welt, deshalb bin ich nur Techniker.
Birgit Braunstein.
Großes Vorbild. Ganz, ganz liebe Kollegin, bei der ich ein Praktikum absolvieren durfte, 2003 im Burgenland. Ja, hat mich im Spätburgunderbereich stark geprägt.
Klaus-Peter Keller.
Ja, auch ein Ausbilder von mir, auch ganz liebe Menschen. Ich hatte damals allerdings noch quasi federführend unter seinem Vater seiner Hand die Ausbildung dort gemacht. Unvergessliche Zeit. Ja, wunderschön dort, hat viel Spaß gemacht, durfte viel mitnehmen, viel lernen.
Okay, das war Klaus noch.
Ja, genau.
Okay. Sabine Moosbacher.
Ja, das war mein erster Ausbildungsbetrieb in der Pfalz. Habe ich großartige Erinnerungen dran. Ihr Wein, der Forster Pechstein, war ausschlaggebend dafür, dass ich die Ausbildung begonnen habe. Ja, den habe ich mal probieren dürfen. Damals habe ich noch gar nicht dran gedacht, Winzerin zu werden und war so schockverliebt in diesen Wein, dass ich alles dran gesetzt habe, um zu erfahren, wo der herkommt, wie der hergestellt wird, und durfte dann dort auch eine Ausbildung, ein Jahr Ausbildung
Okay, das heißt, dein
absolvieren.
Interesse an den Moosbachers und an ihrem Forster Pechstein, war so unwiderstehlich,
Ja.
dass du dort auch anheuern konntest.
Ja.
Okay,
Als
verstehe.
erstes Lehrmädchen damals noch, ja. Das war damals nicht selbstverständlich.
Wenn du die dreimal so nebeneinander legst, ne, was kann man von denen vor allem lernen? Sicherlich nicht überall dasselbe, aber jeder hat wahrscheinlich sowas, wo du sagst, das ist mir vor allem hängen geblieben.
Bei Moosbachers und bei Kellers ist es einfach diese große Tradition, die hinter den Betrieben steckt und die sich schon sehr stark und sehr früh diesem Riesling-Thema verschrieben haben und das bis auf das Top-Niveau quasi ausgebaut haben und auch immer noch praktizieren. Sie sind ihrer Linie treu geblieben, auch wenn sie immer noch ein paar individuelle Sachen mit einbauen können, aber die Stilistik, die Klarheit, die Präzision der Weine ist einfach ungebrochen. Das ist richtig toll. Und von Birgit konnte ich einfach lernen, dass es auch ja mit Ausdauer irgendwann gelingen kann, großartige Weine zu erzeugen. Also Birgit ist ja auch später erst in den Betrieb eingestiegen und sie ist halt als Frau auch eine der ersten mit im Burgenland gewesen, die sich das alles erarbeitet hat und sie hat sich das alles selbst erarbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Also autodidaktisch, das ist großartig.
Ja.
Und weil sie auch so vielseitig ist, also sie probiert unheimlich viel aus, sie ist stets neugierig und ja, sehr innovativ auch, obwohl ja mit ihrer biodynamischen Geschichte fast wieder so ein bisschen back to the roots, aber trotzdem innovativ. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Habt ihr doch Kontakt?
Kaum, leider. Aber das ist einfach auch der Zeit geschuldet.
Fahr einfach mal wieder vorbei.
Ja, genau. Das nächste Mal
Ja,
klingel
noch drei Begriffe will ich dir zuwerfen.
ich.
Spätburgunder.
Ja, ich glaube, durch meine Adern fließt Spätburgunder. Ist mein Lieblingswein. Er ist so vielseitig. Es ist für mich die großartigste Rebsorte, neben dem Riesling natürlich, aber weil er eben so vielseitig ist. Also aus Spätburgunder kann man eigentlich alles machen. Ja, an
Ja,
Wein.
bin ich ganz bei dir. Diplomatenwein.
Ja, war letztes Jahr. Der Bechtheimer Spätburgunder wurde im letzten Jahr ausgewählt vom Deutschen Weininstitut als ja, Diplomatenwein. Das ist der Überbegriff. Also er wurde auf die Weinkarte dort gesetzt und durfte dann durch die ganze Welt reisen. Da habe ich mich sehr gefreut. Also wir hatten dann Päckchen gepackt, die gingen nach Jamaika, die gingen nach Afrika, die gingen New York sogar, also es war sehr vielseitig und irgendwie auch schön, wenn du dir vorstellst, dass so ein kleines Weingut hier in Pechstheim einen Wein produzieren durfte und der die ganze Welt bereisen kann. Das ist irgendwie schön.
Wie wird ein Wein zu einem Diplomatenwein?
Man darf sich dort bewerben. Also es gibt eine Ausschreibung vom Deutschen Weininstitut Und da darf man sich bewerben und schickt seine Weinkollektion dorthin. Und dann wollte das Schicksal, dass mein Wein ausgesucht wurde.
Glückwunsch.
Ja, danke.
Und jetzt vielleicht das Schwierigste. Selbstbild. Wie siehst du dich?
Das ist ganz schwierig. Das ist schwierig. Oh Gott, da komme ich ins Stottern. ja, Selbstbild ist, also ich bin schon sehr zielstrebig, aber auch manchmal zu weich, um Ziele zu energisch zu verfolgen. Nennen wir es mal so. Also ich bin sehr sensibel, aber das ist, glaube ich, bei mir in der Familie typisch.
Eher optimistisch?
Leider auch zu selten. Also ich bin manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig in manchen Dingen. Und das sind, glaube ich, so Stolpersteine, die ich mir selbst in den Weg lege, um nicht irgendwie schneller ans Ziel zu kommen.
Verstehe. Ja, danke dafür.
Kein Problem.
Janine, du bist gestartet ins Weingut, ich glaube 2007, richtig?
Mhm, genau.
Wie ging das los, wenn du dich erinnerst? Wie waren die Gespräche mit deinem Papa und wie hast du ihm klargemacht, dass du jetzt hier das Steuer übernimmst?
Also das war sogar etwas plötzlich gekommen. Ich wäre gerne noch ein bisschen im Ausland rumgereist und hätte gerne noch ein paar mehr Praktikas absolviert, aber mein Paps hatte in dem Jahr einen Herzinfarkt gehabt und eine Lungenembolie. Und ihm war es einfach wichtig, dass der Betrieb gesichert ist, also dass das alles abgesichert ist. Und hat sich dann ganz schnell dafür stark gemacht, dass wir eine GbR gründen, um eigentlich gleichberechtigt zu sein, wenn was passieren sollte. Und das hat mich im ersten Moment ein bisschen überrumpelt. Im nächsten Moment habe ich gedacht, ach, es ist ja schon mal verrückt, dass du schon direkt da mit deinem Abschluss als Techniker einen GbR-Vertrag unterschreibst. Aber ich konnte ihn verstehen und habe dann gesagt, ja, das machen wir so. Dann ging das, ja, lief das einfach so weiter. Also ich habe immer mehr Aufgabenbereiche übernommen und dann haben wir zusammen, also quasi gleichberechtigt, den Betrieb geführt, um dann jetzt mich darauf vorzubereiten, den irgendwann komplett zu übernehmen. Und das war jetzt 2019 so.
Ja. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn ich jetzt erinnere, Birgit Braunstein, Klaus-Peter Keller, Sabine Moosbacher, dass du da ja auch mit Ideen, auch vom Weinbau, von der Weinbereitung her, sehr viel mitgenommen hast, dass der Kopf voller Ideen war. Ja. Und du natürlich auf der anderen Seite erstmal gesehen hast, so ist es jetzt hier zu Hause. Das ist ja, man muss ja mal Bestand aufnehmen.
Genau.
Und nicht jede Idee lässt sich sofort umsetzen.
Ja.
Trotzdem darf man auch bei so einem Start Ideen haben, Ziele auch formulieren, auch wenn sie erst, sagen wir mal, mittelfristig realisierbar sind. Wie war das bei dir?
Ja, das ist ganz genauso. Du kannst nicht alles sofort umsetzen, aber du hast ein Ziel vor Augen und dann fängst du mit kleinen Schritten an. Also dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, pass auf, dieser Weinberg dieses Jahr, meine Kontrolle, meine Verantwortung, wenn es nichts wird, geht's auch auf meine Kappe. Das waren so kleine Schritte, kleine Steps. Das wurde dann immer mehr. Ich hatte mit meiner Schwester, damals war sie auch noch teilweise im Betrieb mit tätig, hatte ich sogar eine eigene Weinlinie gemacht, einfach auch um die Kunden, die Bestandskunden mal an dieses Thema ranzuführen. Hallo, da gibt's jetzt was Neues. Die Stilistik ändert sich ein bisschen. Wir haben was gelernt. Wir wollen das gerne auch umsetzen. Und das wurde auch akzeptiert und es kam ziemlich gut an. Und nach und nach wurde das einfach erweitert. Und irgendwann habe ich dann komplett die Verantwortung dafür übernommen, in welche Richtung welche Weine ausgebaut werden und so weiter und so fort. Was natürlich folglich damit zusammenhängt, wie du auch den Weinberg vorbereitest, ne? Also, dass zum Beispiel Spätburgunder halbiert wird, dass diverse Anlagen nur teilseitig entblättert werden, nicht komplett entblättert werden und so weiter. Beziehungsweise Entblätterung war ja damals noch gar nicht so up to date. Das ist ja alles erst später gekommen.
Das ist später gekommen.
Genau,
2007.
Begrünungs-, ja, ja genau. Mhm. Begrünungsmanagement, auch das in den Weinbergen und so weiter und so fort. Also immer verschiedene Aufgabenbereiche, die wurden dann immer mehr. Und irgendwann ist es so, dass du dann halt, wenn du den Betrieb dann übernimmst, dass die ganze Verantwortung dafür dann eben auch hast, ja.
Und dein Papa hat das natürlich beobachtet, ne?
Ja, und das hat ihm nicht alles geschmeckt, das ist klar.
Ja, hat ihm nicht
das
alles geschmeckt,
zu
aber hat auf der anderen Seite auch gesehen, die Resultate sprechen ja für sich. Die Menschen mögen das, was da in die Flasche kommt oder dann ins Glas, so dass es ihm irgendwann dann leicht oder doch nicht ganz so leicht gefallen ist, dir die komplette Verantwortung zu übergeben.
Doch, ich glaube schon. Also er hat ja auch gemerkt, dass ich keinen Quatsch mache oder so, ne? Also dass ich da schon mit Sinn und Verstand dran gehe. Und er hat, wie gesagt, auch gemerkt, dass das gut ankommt. Also dass nicht nur unsere eigenen Kunden, Bestandskunden damit zufrieden sind, sondern auch neue Leute neugierig geworden sind. So, hey, da ist ein Mädel und das macht die gar nicht schlecht und lass doch mal probieren. Ja, genau. Also ich glaube, es ist gelogen, wenn man sagt, dass Eltern einen Betrieb oder sowas ganz leicht abgeben. Das wäre ja auch Humbug, weil sie haben das über Jahrzehnte aufgebaut und sie haben es zu etwas gebracht. Das wäre auch seltsam, wenn sie das jetzt einfach so hergeben würden. Ne? Es ist alles nachvollziehbar und von daher ist es auch verständlich und ja, aber es hat alles funktioniert und im Moment sagt er auch, er fühlt sich sogar ganz wohl und ein gewisser Druck fällt dann eigentlich auch von den Schultern. Wenn du über Jahrzehnte performen musst und Verantwortung trägst, dann ist es doch ganz schön, wenn man auch ein bisschen abgeben kann dann irgendwann und ein bisschen loslassen. Ja,
ja, ja. Und gerade in der Branche, ne, wo man immer mit dem Jahrgang, mit dem Wetter auch zurechtkommen muss und wo es mal
ganz warm
in einem Jahrzehnt auch mal eine Missernte gibt und. Also da braucht man durchaus schon auch manchmal ein dickes Fell, um da stabil zu bleiben.
Ja.
Wenn man die Weine von dir und deinem Papa damals nebeneinander hätte probieren können, woran hätte man sie unterscheiden können? Was war anders? Was hast du stilistisch anders gemacht?
Ich tendiere dazu, die Weine etwas schlanker zu halten. Mein Paps mag die Weine sehr gerne, sehr kräftig, hat das auch sehr fokussiert ausgebaut. Also sehr, sehr reife Spätlesen geerntet und fand es auch sehr gut, dass zum Beispiel die Spätburgunder dann so 100 Grad Öxler hatten und so. Und das war mir einfach too much. Also das ist überhaupt nicht meine Welt gewesen. Und ich wollte es etwas klarer, etwas filigraner auch und nicht zu überladen, sondern die einzelnen individuellen Weine eben spürbar und schmeckbar und auch unterscheidbar machen. Auch das, die Thematik mit der Klassifizierung, das habe ich komplett geändert. Also wir haben dann die drei Steps eingeführt mit Gutswein, Ortswein, Lagenwein und so weiter. Das ist, das ist meine Handschrift.
Verstehe. Also die Kraft war natürlich auch in dieser Zeit, ne, die Nullerjahre, Ende der 90er, da wurde das hierzulande, wurden die Jahrgänge auch ein bisschen wärmer. Man konnte heiß. Endlich auch mal den Pinot mit 100 Grad ernten, was ja die Jahrzehnte vorher oft gar nicht möglich gewesen wäre.
Richtig.
Und dann war das auch die Zeit, als die Überseeweine hierzulande reüsierten und kamen ja auch oft mit 14% dann daher und waren dicht bepackt. Ja, und da war es ein bisschen auch ein anderes Ideal. Und das Ideal hat sich natürlich im Laufe der letzten 10 Jahre wieder in die andere Richtung ein Stück weit gedreht. Insofern bist du natürlich auch ein Kind, ne? Dieser neuen stilistischen Ideale, wie ich es mal nennen will.
Das ist absolut richtig. Also natürlich hat sich komplett die Stilistik auch verändert, international und national gesehen. Auch das rührt natürlich auch daher, ne? Was wurde damals nachgefragt und was wird jetzt nachgefragt? Also absolut. Das ist
ja. Und welche Rolle, wenn du zurückguckst, spielten in den ersten Jahren oder auch vielleicht noch bis heute sozusagen das Netzwerken oder Freunde, die man hat, die man mal anzapfen kann, denen man vielleicht auf der anderen Seite auch mal aushilft, Gibt's da sowas?
Ja, und das wird auch gelebt. Also das ist eines der größten Vorteile meiner Generation, würde ich jetzt mal behaupten, dass man ohne große Neid sich kollegial verhält und auch austauscht eben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also heute gehst du zu Kollegen, die eine Sache richtig gut können und sagen, hör mal, das gefällt mir richtig gut, kannst du mir mal einen Tipp geben, wie kriege ich das so hin und. Oder du siehst oder du schmeckst irgendwo was und dann fragst du einfach. Das ist für meine Generation, glaube ich, selbstverständlich und es ist aber in der Generation meiner Eltern und Großeltern sogar noch gewesen, das war undenkbar, das wurde früher nicht gemacht, das wurde eher geneidet und Erfolge wurden irgendwie argwöhnisch angeguckt und so. Und mittlerweile ist es eher umgekehrt, dass wir von Erfolgen von Kollegen eigentlich nur profitieren, gerade für eine ganze Region, für ein Miteinander hier, weil je stärker mehrere Betriebe in einer Region sind, umso mehr Aufmerksamkeit bekommen sie eben auch. Ja. Und das wird gelebt, also auch bei uns. Da geht mal irgendwo eine Maschine kaputt oder sowas, dann da rufst du da an und sagst, ja, hör mal, brauchst du die Woche deinen Mulcher oder kann ich mir mal kurz ausleihen oder. Das ist einfach ein schönes Miteinander und das finde ich sehr, sehr angenehm. Es macht das Leben leichter.
Absolut, absolut. Man fragt sich, wieso sich die Generationen vorher das Leben so schwer gemacht haben, ne?
Ja.
Ja, also da geht ja auch sicherlich einher, dass ihr auch miteinander Wein probiert, oder?
Ja, auch das, absolut. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Du tauschst dich aus und das geht im allerbesten, wenn du dabei probierst. Mhm. Und dann schmeckst du das und dann kannst du direkt Fragen stellen. Ja. Du sitzt deinem Kollegen, den du vielleicht für etwas bewunderst, was er sehr gut kann, gegenüber und sagst, boah, toller Stoff, wie machst du denn das?
Ja. Genau, du kannst ihm quasi ein bisschen auch beklatschen, ne? Du kannst das honorieren, dass du es sehr schätzt. Und auf der anderen Seite lässt er dann auch mit sich reden, ne?
Ja.
Du hast mir gesagt, dass du tatsächlich, das ist ja, fand ich bemerkenswert, überwiegend deine Weine an Privatkunden verkaufst. Das war immer schon so, auch bei deinem Papa, ne, oder?
Mhm, ja.
Die Frage ist, macht dir das Spaß oder hat es einen anderen Grund, dass du da so einen Schwerpunkt drauf setzt?
Nee, das ist, das macht mir Spaß. Das ist mein Ding. Okay. Ich finde das ganz toll. Also ich finde es auch ein Segen, dass du Leuten beim Probieren in die Augen gucken kannst. Das hatte ich gerade heute Mittag bei der Weinprobe wieder und du siehst dann irgendwann so ein Funkeln in den Augen und du denkst dir nur so, oh toll, guck mal, so einfach. Du hast gerade jemanden glücklich gemacht, der findet das richtig toll, was du machst. Mhm. Und dann kriegst du ein ganz, ganz tolles Feedback zurück. Und ich, also es wäre gelogen, wenn der Winzerberuf jeden Tag Sonnenschein wäre. Es gibt Arbeiten, die nerven. Es gibt Situationen, da passiert irgendwas, was dir nicht so in die Karten spielt und du musst umdenken und Pläne werden über den Haufen geworfen. Das ist einfach so. Aber wenn du dann mit Kunden dich austauschst und merkst, die mögen das, was du machst, genauso wie du das magst, dann gibt dir das so einen kleinen Push für einen Tag, wo du denkst, ja, weitermachen, nicht aufgeben. Yeah. Das ist genau der richtige Weg. Und das hast du halt nicht, wenn du deine Weine einfach nur, sage ich mal, abgibst und an Großhandel verkaufst oder ähnliches. Dann hast du selten ein Feedback. Dann hast du mal natürlich vielleicht irgendwann einen Anruf oder so oder dann halt noch eine Bestellung oder einen nächsten Auftrag, was ja toll ist und bekommst dann deine Bestätigung darüber. Aber so finde ich das auch sehr schön, dass du dich mit Leuten unterhalten kannst darüber, wie der Wein entstanden ist und dass du sie damit glücklich machen kannst. Das gefällt mir gut.
Das hast du schön beschrieben. Das sind wirklich dann Win-Win-Situationen, ne?
Genau, ja.
Der Kunde freut sich und weil er sich freut, kannst du dich auch freuen und kriegst da auch Energie zurück. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch mühsam. Ich weiß natürlich, ich spreche ja mit Winzern und die sagen, das ist manchmal auch ein mühsames Geschäft. Man muss immer oder oft präsent sein und dann kommen Leute und nehmen 2 oder 3 Flaschen mit und dann hat man trotzdem eine halbe Stunde mit denen verbracht. Oder sie müssen dann ja Leute dafür einstellen, weil sie sagen, ich schaffe das ansonsten gar nicht. Wie geht's dir da?
Ja. Absolut, vor allen Dingen, wenn du einen Gegenüber hast, der nicht so offen ist, der eine ganz klare Vorstellung hat und dann den du vielleicht sogar auch gar nicht überzeugen konntest mit deinen Produkten. Das ist passiert auch, das ist selbstverständlich, Geschmäcker sind verschieden. Dann ist es schon so ein bisschen anstrengend, wo du dann auch mal denkst, so, wie kommen wir jetzt aus der Nummer beide wieder raus? Ne? Das ist dann nicht so schön. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich doch eher mein Ding und ich habe da wenig Probleme mit. Also mir macht das Spaß.
Das heißt, du hast auch ein Händchen dann scheinbar im Umgang mit anderen Menschen.
Ich find's auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja so viele Charaktere auf der Welt, ne? So viele unterschiedliche Menschen. Und manchmal ist man überrascht, da kommt dir einer mit verschränkten Armen entgegen und setzt sich hin, ist erstmal skeptisch und wartet ab, was erwartet ihn. Ich sitze ihm gegenüber und denke mir, oh, was erwartet mich jetzt? Und später geht er nach draußen und will mich in den Arm nehmen und drücken und alles ist gut. Also es ist irgendwie schön, es ist auch spannend.
Das klingt fast wie Therapie.
Nee, schon.
Ja, du hast vorhin gesagt, Janine, du liebst Spätburgunder, ne?
Ja.
Hast auch schon mal so ein paar Stichworte genannt, wieso dir diese Rebsorte so gut gefällt. Sagst du es nochmal?
Also ja, es ist die vielseitigste Rebsorte meiner Meinung nach, weil du fast alles aus dieser Rebsorte rauszaubern kannst, angefangen von Champagner über Blanc de Noir, Roséweine, leichte, süffige, fruchtbetonte Rotweine und High-End-Rotweine. Also das ist für mich einfach faszinierend. Er ist zwar eine Diva, also richtig, richtig auch anstrengend manchmal im Weinberg. Also es macht schon Arbeit. Aber ich liebe einfach vor allen Dingen seine pure Stilistik, das fasziniert mich auch. Er ist nicht so opulent, er ist filigran in seiner Art und kann trotzdem sehr kräftig rüberkommen. Also das, ja, fasziniert mich und reizt mich auch. Also ja.
Stilistik, sagst du, stimmt. Er ist anders als viele andere rote Rebsorten, geprägt von einer sehr eigenständigen Aromatik, deswegen, ich finde, Spätburgunder ist in der Regel auch relativ leicht in einer Blindprobe zu erkennen. Jedenfalls im Vergleich zu vielen anderen internationalen Rebsorten, ne? Wenn man jetzt mal da Merlot, Cabernet, Syrah und so weiter vergleicht. Die größten Probleme, die ich immer mal hatte, waren so, dass sehr reife Spätburgunder manchmal auch man verwechseln kann mit Grenache zum Beispiel. Das gibt sowas. Und auf der anderen Seite, wenn sie kühler sind ein bisschen, haben sie manchmal auch etwas, was an Gamay aus dem Beaujolais erinnert. Aber ansonsten finde ich, gibt's kaum Verwechslungsmöglichkeiten. Gut, Frühburgunder vielleicht noch. Wenn wir uns die Stilistik mal genauer angucken, was ist so das aromatische, wie ich sagen mal, typische für deine Spätburgunder, die ja sicherlich auch ein bisschen was zu tun haben dann mit dem Bechtheimer Terroir und vielleicht auch ja mit der Art, wie du dann den Wein später ausbaust.
Ich würde meine Weine als recht kühle Stilistik beschreiben, sprich auch die Fruchtaromatik steht stark im Fokus bei mir. Also sie sollen trotzdem noch ihr schönes Johannisbeeraroma behalten. Leicht würzige Noten mit drin, würzige Komponenten. Ja, und wie gesagt, ein sehr moderates Alkoholmanagement.
Das heißt, du liest jetzt mit 90 Grad Oechsle?
Die Gutsweine, ja. Nein, die Orts- und Lagenweine, das kommt auch aufs Jahr drauf an. Also ich mache das nicht immer an den Oechsle-Graden fest. Es dürfen auch welche mit 95, 96, 98 dabei sein. Ich entscheide das einfach aus dem Bauch raus auch ganz oft, wenn ich durch die Weinberge gehe und die Kontrolle mache. Schmecke ich die Trauben, schau mir das an, wie sehen die Kerne aus? Kau die Kerne auch, kau die Schale auch und denke mir, ja, das könnte genau in diese Richtung gehen. Dann messe ich auf jeden Fall auch die Säure, pH-Wert. Das mache ich alles vorher, weil du nicht mehr einfach nur strikt nach den Oechsle-Graden gehen kannst. Also das ist jetzt nicht der Hauptfaktor, wann der Spätburgunder dann wirklich reif ist. Und natürlich auch, für welchen Anlass ist er gedacht, beziehungsweise für welche Klassifizierung ist er gedacht. Ist es ein leichter Gutswein? Soll es ein Blanc de Noir geben? Oder eben ein Lagenspätburgunder? Das spielt ganz oft, also es sind ganz viele Faktoren, die davon abhängen, wann er dann gelesen wird.
Ich habe ja deine drei Weine hier probiert, gestern Abend nochmal in aller Ruhe, habe aber gesehen, die sind vom Alkoholgehalt her, also vom Gutswein über den Ortswein bis hin zum Lagenwein, alle mit dem gleichen Alkoholgehalt dahergekommen.
Das kann auch passieren, ja. Das war in dem Jahrgang so. Die waren alle von 21, ja. Das kann natürlich auch mal passieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie zur gleichen Zeit gelesen worden sind oder ähnliches. Also das kommt auch vor.
Okay, die wurden der Stein wurde später gelesen als die
Nee. Nee,
früher.
sogar viel früher. Der sitzt in einer ganz warmen Lage und die Trauben waren halbiert und dementsprechend reif war der schon.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Du hast den Spätburgunder eine Diva genannt. Dann sag nochmal aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung, was sind die Stärken dieser Rebsorte und vielleicht auch die Schwächen und welche Chancen und Risiken auf der anderen Seite geben sich daraus für dich als Winzerin?
Die Stärken habe ich ja, glaube ich, schon ziemlich gut erläutert. Eben die Vielseitigkeit. Die Schwächen dieser Rebsorte sind eben seine Botrytis-Anfälligkeit. Also gerade, dass die Trauben sehr früh anfangen zu faulen, dadurch, dass sie sich gegenseitig abquetschen, die einzelnen Beeren sich abquetschen. Demgegenüber wurden schon sehr viele, Entwicklungen gemacht, in dem Klone selektiert worden sind. Das Klonthematik ist ein riesengroßer Aspekt im Thema Spätburgunder allgemein auch. Das wurden auch lockerbärige, kleinbärige Klone und so weiter und sowas. Das wird alles schon gemacht, aber meiner Meinung nach hat der Original-Spätburgunder schon seine Kompaktheit verdient und du musst dir einfach ein bisschen Mühe damit geben. Also es ist kein leichter, kein easy peasy Wein. Aber das ist bei Burgunder ja oft so, dadurch, dass die in ihrer Kompaktheit eben zu Fäulnis neigen.
Kannst du damit zum Beispiel der Halbierung gegensteuern oder ist
Ja, auf
das?
jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist zwar die aufwendigste Variante, um dem Botrytis und dem frühen Abquetschen entgegenzuwirken, aber die effektivste.
Ich habe 23 an der A mitgelesen und das war eine Katastrophe im Grunde genommen, weil man jede einzelne Beere in die Hand nehmen musste. Und musste die mit unter die Hälfte wegpitchen. Und manchmal hat man es nicht mal gesehen, ne? Weil die Abgequetschten eben im Zentrum saßen.
Genau, die sind ganz oft versteckt im
Ja,
Stielgerüst.
ganz genau.
Das
Also
böse.
im Weinberg ist es keine ganz einfache Rebsorte, da gibt es viel einfachere, ne? Und wie sieht's im Keller aus?
Ähnlich. Also den kannst du jetzt nicht einfach mal zack in irgendein Barrik reinknallen. Das verträgt er manchmal überhaupt nicht. Da tut's ihm besser, wenn er manchmal so ein etwas kleineres, größeres Stück Fass hat oder ein Tonneau sogar. Und auch von der Toastung der Holzfässer, also das. Da musst du ein bisschen Fingerspitzengefühl für entwickeln und auch eben dann irgendwann mal rauskriegen, welches Holz steht deinem Spätburgunder, deiner Stilistik, in welche Richtung möchtest du es haben. Also das ist auch ein längerer Prozess, Der muss sich anpassen und ja.
Holz spielt eine große Rolle, aber noch einen Schritt vorher ja schon auch die Frage, ne, die man stellen kann, Maischegärung oder Ganztraubengärung. Mhm. Ist ja schon eine erste Entscheidung, die man treffen muss. Wie ist es bei dir?
Wir machen alle Rotweine in Maischegärung. Wir haben teilweise noch eine offene Bückenvergärung. Wir haben aber auch unsere Maischegärtanks zur Verfügung. Das wird auch eben individuell an den Wein angepasst, je nachdem, für was wir uns entscheiden. Und dann spielt es eben auch eine Rolle. Es kommt auch auf den Jahrgang drauf an, wie reif ist das Lesegut. Manchmal mache ich noch ein paar Rappen mit dazu, einfach um noch ein bisschen mehr das Tanningerüst aufzupolstern. Mhm. Manchmal vergäre ich ganze Trauben mit, die gar nicht entrappt sind. Dann, wie stark quetsche ich die Trauben später dann nach der Gärung aus? Habe ich viel Kerne mit dabei oder etwas weniger Kerne? Das kommt ganz auf den Jahrgang drauf an. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, aber das gilt, glaube ich, für jeden, fast jeden Wein, den du produzierst. Du kannst nicht sagen, das ist immer Schema F, ich mache das immer so, sondern du musst im Endeffekt deinen Arbeitsprozess genau an den Jahrgang anpassen.
Mhm, verstehe, weil gerade die Phase der Extraktion, also während der Gärung, ist ja auch wichtig, ne? Ob du unterstößt oder ob du überpumpst oder und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die das Endprodukt stark beeinflussen. Und da, wenn ich das richtig beobachtet habe in den letzten Jahren, gibt's auch, sagen wir mal, gibt's auch verschiedene Schulen scheinbar. Die einen, die sagen, ich will mehr Frische haben, ich will mehr letztlich auch durchaus, wenn da ein paar grüne Gerbsche ist, gar nicht so ganz schlimm. Die machen dann eher Ganztraubengärung. Andere wollen viel Extrakt haben, ne? Auch haben keine Angst vor Tannin. Die gehen da etwas wilder auch mit dem Unterstoßen um. Und andere wollen es einen Tick feiner. Ich habe das Gefühl, du bist eher dann, was das Ergebnis anbelangt, auf der Suche nach Feinheit, oder?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es darf auch ein Jahrgangsunterschied sein. Der darf auch schmeckbar sein. Also alles andere wäre ja Humbug. Das ist ja das Tolle am Weinmachen. Du hast verschiedene Jahrgänge zur Verfügung und musst reagieren, musst darauf eingehen und dementsprechend handeln. Und das darf man meiner Meinung nach auch schmecken, dass es mal einen Jahrgang gibt, in dem die Frucht extrem rausschmeckbar oder geprägt ist oder extrem vorhanden ist. Und dann gibt es wieder Jahrgänge, da ist sie etwas verhaltener. Das merkst du ja aber ja generell bei fast allen deinen Weinen, ja.
Verstehe. Und die Klimaerwärmung in den letzten Jahren, ist die für den Spätburgunder deiner Meinung nach bislang eher günstig gewesen oder schon im problematischen Bereich?
Das ist eine schwierige Frage. Also sagen wir mal so, wir müssen jetzt den Spätburgunder nicht erst Ende Oktober lesen. Wir dürfen ihn sogar schon im September lesen. Allerdings ist die Sonnenbrandgefahr natürlich auch so ein Riesenthema. Und dann eben auch die zu hohen Alkoholgehalte, die es einfach gilt, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also es ist für die Rotweinbereitung generell eher von Vorteil, würde ich sagen. Aber insgesamt ist es eine Riesenherausforderung geworden. Also so richtig happy mit dieser Hitze, die wir, oder sogar Dürre, die wir jetzt vor zwei, drei Jahren auch insgesamt hatten. Ich meine, dieses Jahr war es nochmal relativ durchwachsen und normal, aber die 3 Jahre zurück, das war ja teilweise eine Katastrophe. Also das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr draußen im Weinberg, wenn du siehst, dass deine Stöcke dir verdursten und kaputt gehen und du eigentlich im Sommer nur noch bei den Junganlagen und nachgepflanzten Stöcken eben damit beschäftigst bist, die am Leben zu erhalten und Wasser fährst und dich nicht mehr auf deine anderen Arbeiten konzentrieren kannst. Das ist schon eine Herausforderung.
Ja, die Dinge werden unberechenbarer. Der Stress nimmt über das Jahr gesehen zu.
Ja, richtig, auch die ganzen Wetterkapriolen, das wird immer unberechenbarer, ne? Dann haben wir mal Starkregenfälle, dann kannst du dann 2 Tage, 3 Tage nicht in den Weinberg reinfahren, weil es einfach zu nass ist. Da säuft dir dein Schlepper draußen ab oder ähnliches. Das ist dann Sturmböen. Wir haben hier in der Region teilweise auch Sturmböen gehabt, die hatten dir ganze Rebzeilen umgeweht. Sowas habe ich nie gesehen vorher. Mein Vater konnte es auch gar nicht glauben, hat gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Da sind Stickel umgebrochen und die Weinberge lagen um. Das ist verrückt. Das hat man vorher nicht gekannt. Ja.
Und du, Janine, du hast dich für den biologischen Weinbau entschieden.
Ja,
Jetzt, was waren die Gründe und wie weit bist du vorangekommen? Was sind die ersten Erfahrungen?
wir sind jetzt im letzten Jahr der Umstellungsphase. Das heißt, wir haben jetzt 3 Jahre damit verbracht, den Wein auf ökologischen Weinbau umzustellen. Und das hat sehr gut geklappt, muss ich sagen, mit großer Unterstützung meiner lieben Familie. Die sind, also mein Mann und mein Schwager, die machen ja schon seit Jahren ökologischen Weinbau oder betreiben den. Und die stehen mir mit Rat und Tat und kräftigem Anpacken zur Seite und unterstützen mich da. Von daher ist es meiner Meinung nach gar nicht so schwer gefallen. Und ich glaube, es passt auch ganz gut zu unserem kleinen Weingut. Mein Schwager hat es schon vor langem gesagt. Er hat gesagt, Janinchen, das passt eigentlich viel besser zu euch. Das ist noch authentischer. Mach das doch jetzt mal.
Was hatte
Genau.
dich denn abgehalten?
Die Arbeit. Also es macht natürlich schon mehr Arbeit. Du musst öfter mit dem Pflanzenschutz ausrücken und so weiter. Und dann hatte ich natürlich auch Schiss, weil du das immer mitbeobachten kannst, wenn es mal ein nasses Jahr draußen ist, ne, dass du dem Ganzen nicht mehr Herr wirst, den Pilzdruck nicht gegensteuern kannst und so weiter und deine Trauben dann wegfaulen. Das ist schon schlimm manchmal, ne, wenn du dann zugucken musst und nicht handeln kannst, weil es eben zu nass war und du nicht in den Weinberg fahren kannst und so weiter und so fort. Das waren viele Gründe. Und ich musste das im Vorfeld eben auch mit meiner Familie abklären. Habe ich gesagt, können wir das leisten? Wollen wir das leisten? Können wir das stemmen? Und dementsprechend, haben wir das abgefragt und dann kam irgendwann das Go und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Und man braucht ja auch eben 3 Jahre Vorlaufzeit. Und je später man anfängt, also umgekehrt gesagt, je früher man dann damit anfängt, umso früher kann man dann auch davon profitieren, wenn
Genau.
es gelingt. Ja.
Aber du hast jetzt auch schon schwierige Jahrgänge gehabt. Also 23 war schwierig, 24 war schwierig. Und du hast es hinter dir, ne?
Ja. Also man popelt halt mehr, ne? Also du bist dann schon am Sortieren und aber. Nein, wir haben das ziemlich gut in den Griff gehabt und muss ich sagen, da große Unterstützung auch von meinem Mann, der dann auch ne, mal so einen Tritt in den Hintern und sagt, oh nee, und heute wird ausgerückt. Das ist egal, ob Sonntag, Feiertag, heute wird Pflanzenschutz betrieben. Das ist der beste Tag dafür, nicht auf die Bank schieben. Ja.
Was ja viel diskutiert wird bei allen Pinot-Produzenten von Baden bis an die Ahr und auch im Ausland, welche Fässer und welche Größe wird eingesetzt? In der Regel sind es ja doch Barrique-Fässer, und dann wird dann die einen holen sie sich im Burgund, die anderen in einem anderen Gebiet. Wie hältst du es da?
Ich habe eine Lieblingstonnellerie. Ja, die hat sich so über die Jahre hinaus kristallisiert und ich mag die unheimlich gerne und sie passt meiner Meinung nach auch zur Stilistik sehr, sehr gut. Und habe da von der Tonnellerie auch sowohl Barrique-Fässer als auch Tourneau-Fässer. Und je nachdem, für welchen Wein, suche ich mir dann dementsprechend die Größe aus, was reinkommt.
Okay, und die sind dann wie lange im Gebrauch?
Solange wie sie gut schmecken. Also es kommt natürlich jährlich was Neues dazu, aber solange die gut schmecken und ihre Arbeit machen, bleiben die bei mir im Bestand.
Ja, macht Sinn, macht Sinn. Und welchen Toastungsgrad bevorzugst du?
Medium, wie beim Steak.
Ja. Also lass uns mal zu den drei Weinen kommen. wie war der Jahrgang jetzt im Nachgang betrachtet? War ja nach 18, 19, 20 ja mal wieder ein etwas kühlerer, ne?
Ja. Aber gerade das finde ich so schön an dem 21er Jahrgang, weil dadurch die Frucht so schön in den Fokus rückt. Wir haben auch eine schöne Säurestruktur dabei und das macht den Wein unglaublich lebendig. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Die sind ja wie drei Geschwister so ein bisschen, ne?
Mhm.
Also die, man sieht man, finde ich ganz klar, auch die Handschrift oder die Herkunft, so viel Wein von dir habe ich ja noch nicht probiert, aber ich nehme mal an, das ist so die Summe von Herkunft und deiner Handschrift. Sie haben auch sowas, ja, sie alle drei haben was, was mich auch an dich erinnert, sehr stark, nämlich bei der Begegnung entlocken sie, ich glaube mir zumindest, aber auch vielen anderen ein Lächeln.
Dankeschön.
Und so, sie wirken sehr generös, entgegenkommend, freundlich, offen, das sind Spätburgunder, die einfach wirklich auch einem ganz klar sagen, eigentlich musst du mich gern haben, eigentlich muss ich dir gefallen. Und das machen sie auch auf eine sehr, charmante Art, ohne dabei aufdringlich zu sein, finde ich. Natürlich unterscheiden sie sich nochmal, ne? Man sieht bei dem Lagen, Wein, dass der einfach noch ein bisschen mehr Tiefe hat, ein bisschen mehr Druck im Finale, eine größere Persistenz. Habe auch das Gefühl, es ist von den dreien her vielleicht noch derjenige, der am meisten noch Entwicklung vor sich hat. Aber das sind subtile Unterschiede. Schon der Gutswein macht, finde ich, einen sehr, 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 sehr freundlichen Eindruck. Wie geht's dir mit diesen drei Weinen?
Kann ich genauso bestätigen. Also, das ist auch eigentlich so meine Machart, aber ja, schon irgendwie. Es ist mir wichtig, dass sie nicht überladen sind, sondern dass sie zugänglich sind und dass sie nicht zu kompliziert dem Gegenüberstehen, sondern dass sie Spaß machen, trotzdem natürlich ernst genommen werden wollen in der großen, weiten Weinwelt, aber dass sie nicht allzu komplex und zu kompliziert sind, dass sie einen leichten Zugang zu den Genießern auf der Welt bringen.
Ja, sie zeigen viel Frucht, sie haben eine schöne Balance, alle drei. Und sie sind super, super trinkig, ne?
Mhm.
Ja.
Dankeschön.
Das ist das, was man auf den ersten Blick auch merkt. Es gibt ja auch, der Pinot ist im Vergleich zu anderen Rotweinen ja durchaus einer, der eine Menge von dem hat, was deine auch haben. Aber es gibt eben auch Varianten, die einen Tick härter wirken, die einen Tick weniger. Auch hier ist schön die Textur. Das ist eine super schön seidig, samtige Textur. Das ist sind alle drei Weine, die sich im Mundraum anschmiegen, ne? Die eine schöne Haptik haben. Und ja, es gibt Pinots, die sind einen Tick rauer noch, ja. Die haben entweder mehr Säure oder wurde mehr extrahiert. Dann ist die Tanninstruktur ein bisschen präsenter, griffiger vielleicht. Du spielst auch mit Säure und auch mit Gerbstoffen, aber die halten sich im Vergleich zu manch anderen so ein bisschen dezent im Hintergrund.
Genau, ja. Das ist, kann man nicht anders sagen.
Janina, bin ich zufrieden. aber du hast ja nicht nur Pinot, ne? Das ist zwar deine Leidenschaft.
Ja.
Aber du hast noch jede Menge anderer Rebsorten.
Oh ja.
die Burgunder spielen eine Rolle. Du hast aber auch Rebsorten aus dem Bereich so der Aromasorten. Erzähl uns noch ein bisschen, was die Menschen alles erwartet, wenn sie zu dir zu Besuch kommen und Wein probieren wollen.
Eine riesengroße Weinkarte. Rheinhessen typisch immer noch. Wir haben sehr gute Böden hier in Rheinhessen und haben sehr viel Glück, dass wir ziemlich viele Rebsorten hier beheimaten können und anbauen können. Und das ist schön. Es ist auch, ja, es macht auch sogar Spaß, dass du nicht so eintönig ja durch die Landschaft gehst. Also es ist schon mal optisch im Herbst wunderbar. Wenn du so durch die Weinberge schlenderst, du kannst überall naschen und die verschiedenen Rebsorten kosten. Ja, und das spiegelt sich eben bei uns im Weingut auch wieder. Das habe ich aber auch teilweise noch von den Eltern mit übernommen. Ich habe es schon ein bisschen gestrafft, dass nicht mehr wirklich jede Rebsorte in jeder Geschmacksrichtung ausgebaut wird, sondern dann eben nur im trockenen Bereich oder dann eben eine Sorte nur im restsüßen Bereich und so weiter. Aber ja, ich habe natürlich auch Aromarebsorten bei mir mit im Programm, wie zum Beispiel die Scheurebe oder gelben Muscatella, Gewürztraminer, diese Sachen. Die Burgunder spielen bei uns schon sehr lange eine große Tradition. Das hat mein Paps eigentlich auch mit eingeführt. Damals, wie er den Betrieb übernommen hat, hatte die dann auch sehr früh schon im trockenen Bereich ausgebaut. Und das führe ich eben auch gerne so weiter. Ja, ja.
Also Burgunder heißt Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay.
Genau, richtig, ja.
Die Aromarebsorten hast du genannt, Scheu.
Ja, genau.
Gewürztraminer, Muscatella. Das ist schön, dass es die auch noch gibt, weil das ist ja eigentlich auch ein Schatz, der den immer weniger Winzer noch pflegen. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du eben nicht in Geisenheim warst, sondern in Bad Kreuznach. Weil in Geisenheim ist ja auch ein bisschen so eine Lehrmeinung, zumindest das Sortiment zu fokussieren, zu straffen, sich von bestimmten Rebsorten dann auf Dauer zu trennen, um auch dann eine glasklare Identität oder Profil für den Markt zu bekommen, also als Riesling- und Spätburgunder Weingut vielleicht dazustehen, ne? Oder die Württemberger stehen dann da mit Riesling und Lemberger. Aber das ist nicht in deinem Sinne, ne? Das wäre auch, glaube ich, nicht etwas, was deiner Persönlichkeit entspräche.
Also ich liebe den Riesling ja auch. Den haben wir übrigens auch noch. Nicht zu vergessen, klar. Aber ich glaube, ich fände es total langweilig, wenn du so viele Rebsorten zur Verfügung hast, dich dann nur auf eine zu beschränken. Also ich mag dieses Spielen mit den Rebsorten auch sehr gerne. Sicherlich wird es so sein, dass der ein oder andere Weinberg, die ein oder andere Rebsorte bei mir über kurz oder lang auch wegfallen wird. Das ist einfach aber auch der Zeit geschuldet, die Nachfrage sinkt nach manchen Rebsorten und eben aber auch das Alter der Weinberge. Ne? Mhm. Also wenn dann der eine Weinberg dann in die Jahre gekommen ist, wird er mit Sicherheit nicht nochmal neu angelegt und bestimmt auch dann nicht mit der Rebsorte, die da drauf ist. Also da wird dann schon das Portfolio etwas minimiert werden. Aber insgesamt finde ich das total schön, dass wir hier im Wonnegau so viele Rebsorten beheimaten dürfen und du für jede Gelegenheit tatsächlich einen tollen Wein zaubern kannst. Also es ist sehr schön. Ja.
Aber ist es nicht auch ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man sich auf zwei, drei Sorten fokussiert?
Na klar. Und es ist auch aufwendiger. Also du brauchst ja dann auch dementsprechend die Gebinde dafür passend, für die kleine Menge, weil manche Weinberge, die sind dann wirklich nur so 1200 Quadratmeter groß oder so. Und dann brauchst du halt auch viele kleine Gebinde bei dir und so. Das ist schon aufwendig. Klar, das ist, logisch.
Ja, aber es war jedenfalls beeindruckend, da bei dir in den Raum zu kommen, wo die Weine gelagert werden und dann all diese Rebsortennamen zu sehen. Ja. Manche hatte ich schon ganz vergessen, dass es sie noch gibt.
Ja.
Toll, ja. Janine, wenn du in die Zukunft guckst, was sind deine nächsten Ziele, Projekte, sagen wir mal, auf das Weingut bezogen?
Die sind gar nicht so ambitioniert. Also ich freue mich, wenn das ein bisschen strukturierter bei mir dann irgendwann sein wird. Ich freue mich über den nächsten Step, wenn ich dann hoffentlich die Öko-Zertifizierung habe. Mhm. ja, wie gesagt, ein wenig das Portfolio straffen, aber ich möchte eigentlich, ja gut, vielleicht natürlich das ein oder andere Qualitätsschräubchen noch ein bisschen drehen und noch ein bisschen besser werden, auf jeden Fall, aber in kleinen Schritten. Also ich bin nicht der Mensch, der jetzt sagt, so, in 10 Jahren hätte ich gerne den VDP-Adler hier auf dem Etikett. Das brauche ich nicht, nein.
Wo siehst du denn da noch Optimierungspotenzial oder Stellschrauben, egal ob das jetzt Weinberg ist oder Keller, um da noch ein bisschen voranzukommen?
Ja, man bräuchte einfach mehr Zeit, um an manchen Projekten noch ein bisschen länger dranbleiben zu können. Das fehlt dann halt einfach, wenn du, ja, wenn du so viel alleine machst oder wenig Hilfe dann irgendwie von außen bekommst. Und dann musst du dann schon ein bisschen gucken, wie du mit deiner Zeit hinkommst und dass du dich nicht verzettelst oder dass nicht einfach irgendwas hinten runterfällt. Also das wäre schön, das wäre eigentlich auch sowas für die Zukunft, dass ich sage, okay, vielleicht das ein bisschen ändern, dass man an Projekten besser dranbleiben kann.
Ja, zumal du ja auch die ein oder andere Stunde in der Woche für den Verkauf, ne, brauchst.
Ja, genau.
Und wenn du das selbst machen willst, ein bisschen Unterstützung im Weinberg wäre da vielleicht, ja. Ja, man muss drüber nachdenken, glaube ich. Wenn man es laufen lässt, ohne dass man immer wieder mal die Dinge auf den Prüfstand stellt, dann bleibt man eben auch in diesen Prozessen verhaftet und dann findet eben nicht das statt, was du gerade angedeutet hast, nämlich kleine Optimierungen, Verbesserungen, Weiterentwicklungen.
Genau, ja.
Und privat, wie geht's da weiter? Alles im grünen Bereich?
Im Moment ja. Alles gut.
Alles gut. Fein. Janine, dann danke ich dir ganz herzlich.
Danke ebenso.
Schön, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei warst, mein Gast am Mikrofon. Und bleibt mir zu sagen, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.
Ebenso, vielen lieben Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war die 196. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Zu Gast war diesmal die sympathische Janine Weinreich vom Weingut Brüssel im rheinhessischen Bechtheim. Ich denke, es ist klar geworden, wieso Janine so viel Freude daran hat, ihre Weine direkt ab Hof zu vermarkten und wieso dies so überaus erfolgreich gelingt. Also, nichts wie hin, bevor die aktuelle Kollektion schon wieder ausverkauft ist. In 14 Tagen geht es dann weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem jungen, ungemein ambitionierten Winzer aus einer ganz anderen deutschen Weinregion. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Habt eine gute Zeit und lasst es euch schmecken.